Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, wir grüßen euch ganz herzlich als Gemeinde Geldern bei uns hier im Bethaus und freuen uns, dass wir so gemeinsam dürfen uns zusammen einfach kommen und Gemeinschaft zu haben. Und uns freut es, dass wir auch als Gemeinde Geldern dienen dürfen, so für diese Zusammenkunft. Und möge Gott uns wirklich heute segnen und viel Freude geben, dass jeder von uns, wenn wir nach Hause fahren, dass wir sagen, das hat sich gelohnt. Möge Gott uns segnen. Дорогие братья и сестры, может быть, не все понимают по-немецки, я вас всех приветствую. Я радуюсь, что мы можем просто быть вместе. Вы знаете, я сегодня думал, когда перед тем, как сюда идти, думаю, интересно, вот, ну, думаешь же, о чем говорить. И думаю, хорошо, важны вот эти собрания, не через чат, через телефон с друг с другом общаться, а увидеть друг друга в лицо и сказать, как у тебя дела, пусть Господь тебя благословит, понимаете? Поэтому так важно. И поэтому в псалме мы находим такие слова, как приятно быть братьям вместе, ну и сестрам, конечно. Пусть Господь нас благословит в этом. И мы как церковь радуемся вас всех принять, послужить вам, и когда вы домой поедете, чтобы вы сказали, это стоило. Поехать туда и пообщаться. Пусть Господь нас благословит. И хотел еще коротко сказать, что наши сегодня братья и сестры, пожилые, мы тоже пригласили, чтобы вы знали. Тоже с нами пригласили, чтобы вместе побыли и пообщались. С Дуйсбурга тоже приехали братья и сестры, ну, с группой этой. И поэтому вас всех приветствуем. Я не знаю многих здесь, но я очень рад, что вы приехали. И поэтому пусть Господь нас в этом благословит. Мы для начала еще встанем и помолимся. Himmlischer Vater, wir sind dir ganz herzlich dankbar für diese Zusammenkunft. Danke dir, dass du uns liebst. Danke, dass du, der Jesus, der Erretter bist und dass wir dich angenommen haben, Herr. Dass du uns gerufen hast und wir folgen dir nach und wollen dir dienen, so wie wir können, Herr. Danke. Ich bin dir dankbar für alle Gäste, für alle die heute hierher gekommen sind, Herr, danke. Segne jeden persönlich, dass wir wirklich viel Freude bekommen, dass wir innerlich gesegnet werden und gespeist, auch geistlich, Herr. Danke dir. Segne uns und jeden, der heute einen Vortrag hat oder Beiträge, Herr, jeden persönlich segne. Amen.
Amen. Ich möchte ein Wort vorlesen.
Я хочу прочитать одно слово. О котором я размышлял во время чтения.
Und das war nicht einfach gewesen,
это было непросто.
Für mich den richtigen Sinn hier zu sehen.
Для меня было это непросто в этом местописании увидеть правильный смысл этого, о чем там речь идет.
2 Коринфянам бриф.
2 Коринфянам.
Von Apostel Paulus.
Апостола Павла.
12 Kapitel.
12 глава.
10 Vers, letzte Gedanke.
10 стих, последняя мысль.
Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Когда я немощен, тогда силен.
Auf ersten Augenblick scheint es, als ob hier ein Widerspruch ist.
На первый взгляд кажется, как будто здесь стоит противоречие.
Schwach sein und zugleich stark.
Быть немощным, но одновременно быть сильным.
Ich musste mich, wie gesagt, schon mich anstrengen, um da über das Richtige hier zu sehen.
Я должен был стараться, чтобы правильное здесь, правильный смысл из этого взять.
Über die richtige Bedeutung dieser Aussage.
Правильный смысл вот этого выражения.
Und ich musste dafür das Wort benutzen.
И мне нужно было для этого использовать слово.
Weil da sind viele Beispiele, wo die Menschen Gott aus großer Schwachheit gedient haben.
Где говорится о множествах примеров, где немощные люди служили все равно Богу.
Als Gott zu ihnen sprach, dann auf ersten Augenblick haben sie nein gesagt.
Когда Бог к ним говорил, они сперва говорили нет.
Und ich meine, die Zurückhaltung oder Ich würde mehr sagen, sich unwürdig sehen.
Они чувствовали себя недостойными.
Gott zu folgen oder Gott zu dienen.
Богу служить или следовать за Ним.
Und das ist von großer Bedeutung, dass Gott nicht die Starken sucht, sondern die Schwachen.
И это имеет очень большое значение в том, что Бог, Он ищет немощных, а не сильных.
Und ich fand hier den richtigen Zusammenhang, das hängt, diese hier ist nicht ein Widerspruch, sondern hier ist der richtige Zusammenhang oder die wichtige Bedeutung, wie wir Gott dienen können oder wie wir dem Herrn folgen können.
То есть здесь это не противоречие, но здесь речь идет о том, как мы можем служить Богу и как за Ним следовать.
So hat es auch Apostel Paulus gesehen.
Так это и видел апостол Павел.
Er wollte dem Herrn dienen und sogar mit Eifer.
Он хотел Богу служить и в ревности, то есть ревностно служить Ему.
Aber bis einmal kam ein Widerstand. Ein großer Widerstand, ein Hindernis, würde ich sogar sagen.
Но потом когда-то пришло противостояние, что-то стало между.
Und Apostel Paulus hat es gemerkt und er dachte, das soll nicht sein, das ist ein Hindernis für mich. Und deswegen hat er dieses Anliegen vor Gott gebracht, für den Herrn gebracht.
И он видел в этом, что там какое-то противостояние, поэтому он эту нужду сказал Богу, то есть принес к Богу.
Und als er den Herrn angerufen hat, sein Anliegen ihm ans Herz gelegt hat,
и когда он воззвал к Богу и рассказал о своей нужде ему,
dann hat er eine merkwürdige Antwort bekommen.
Тогда он получил интересный ответ.
Meine Kraft ist in den Schwachen vollkommen.
Моя сила, она в слабых совершенна.
Und gerade in diesem Abschnitt von ersten Vers bis zum 10. Hat er so einen Satz gesagt. Ich rühme mich wegen meiner Schwachheiten.
И как раз в этом отрывке с 1 стиха по 10 он говорит о том, что я хвалюсь тем, что я немощен.
Und mir kam so ein Gedanke, liebe Geschwister.
У меня была такая мысль, дорогие братья и сестры.
Danke ich für meine Schwachheit.
Благодарю я Бога за мои немощи.
Kann ich an diesem meine Schwachheit mich freuen?
Могу я радоваться, иметь радость в том, что я немощен?
Und das ist ein großes Gewinn. Oder eine große Gnade, dass wir unsere Schwachheit nicht mit uns selber mitschleppen, sondern dem Herrn sagen.
И эта милость Божья в том, что мы наши немощи, нам не надо их в себе носить, то есть мы их можем открывать перед Господом нашим.
Und gerade wenn ich in meine Schwachheit meine Schwachheit dem Herrn bringe, in diese Schwachheit in zu Füße lege.
Это как раз когда я приношу свои немощи пред ногами Господа.
Dann spüre ich seine Hilfe.
Тогда я чувствую Его помощь.
Dann spüre ich sein Beistehen, seine Nähe sogar.
Я чувствую Его присутствие, Его близость.
Gott gebe uns Gnade, dass wir uns unsere Schwachheit zugeben. Zwar, das ist nicht so einfach, nicht so leicht. Das ist eher für uns vielleicht eine Blamage.
Мы не хотим, может быть, признавать нашу слабость, потому что для нас это плохо. Но пускай Бог подарит нам милость, и чтобы мы как бы могли, чтобы мы могли это приносить пред ногами Господа.
Und der Herr wird sich durch unsere Schwachheit verherrlichen.
И Господь будет прославиться через наши немощи.
Warum?
Почему?
Weil Jesus Christus sich selbst erniedrigt hat.
Потому что Иисус, Он сам унизился.
Er hat deine Schwachheit, meine Schwachheit auf sich genommen.
Он взял твои и мои немощи, слабости на себя.
Und deswegen kann er uns verstehen.
Поэтому Он может нас понять.
Und er kann uns unterstützen und er kann uns auch beistehen.
Und поэтому Он нас может поддержать и быть близок к нам.
Und mein Herzenswunsch, liebe Geschwister, ist, dass wir erstens uns freuen, dass wir schwach sind.
Мои братья и сестры, дорогие, желание моего сердца то, чтобы мы радовались, во-первых, что мы немощны.
Und zweitens, dass wir unsere Schwachheit dem Herrn sagen dürfen und können und wollen. Damit er sich verherrlicht.
И во-вторых, чтобы мы о наших немощах говорили нашему Господу и приносили Ему это, чтобы через это было прославлено Его имя.
Wollen wir jetzt aufstehen und dem Herrn dafür danken, dass wir in unserer Schwachheit dürfen seinen herrlichen Namen anrufen, weil er mächtig ist, uns beizustehen.
И сейчас мы встанем и помолимся и поблагодарим Его за то, что мы можем в наших немощах обращаться к Нему. Аминь.
Ich denke, das ist ein Vorrecht für uns als Kinder Gottes, dass wir einen Gott haben, der uns auch in unserer Schwachheit sieht und wo wir auch schwach sein dürfen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wir haben nicht nur einen Gott der Schwachen, sondern ein Gott, der stark ist über alle Götter. Wir haben gestern in der Bibelstunde bei uns in der Gemeinde ein Wort betrachtet aus Jesaja Kapitel 46, der erste Vers zum Beispiel. Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen, ihre Bilder sind den Tieren und den Vieh aufgeladen, eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden, eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergerissen. Wir haben einen Gott, der über alle diese mächtigen Reiche dieser Welt, wie Bel und Nebo, es waren die Götzen der Babylonier, eines mächtigen Reiches. Diese mächtigen Reiche sind alle zusammengebrochen. Aber unser Gott lebt noch immer und sein Volk hat er immerhin durchgetragen und er wird es immer durchtragen. Ich denke, wir sind froh, dass wir heute Nachmittag hier so zahlreich gemeinsam hier sein dürfen. Ich denke, wir freuen uns auch über unsere Gäste, die Senioren, die auch mit dazugekommen sind. Ich denke, es muss nicht unbedingt das letzte Mal sein, dass ihr hier seid. Wir sind immer wieder, wir freuen uns über jeden, der dazukommen möchte und jeder ist herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, dass wir zu Beginn, am Anfang des Programms zuerst das zusammen das Lied singen unter der Nummer 313. Wir können das dann nachher gerne stehend singen. Danach hören wir ein Gedicht von Frieda Anders und nach dem Gedicht dann die Beiträge von den Brüdern aus Duisburg. Bitte schön, Geschwister. Dann lasst uns das Lied singen aus dem Liederbuch Nummer 313. In weiteren Strophen durch aufstehen. Ich denke, wir werden noch genug sitzen.
Ich brauch dich alle Tag. Amen.
Thema ist heute, in Schwachheit ist meine Stärke, also слабость, я силен. Dazu, поэтому у меня стихотворение, оно по-русски. Благодари Творца, благодари Творца за каждый день из жизни, за солнце, что восходит над тобой, за всех твоих друзей, родных и близких. Благодари, что ты еще живой. Ведь если бы не милость Божья, то где же сейчас ты был? Может быть, давно ты гнил в земле холодной, но так нежно вновь милость явлена. И ты еще живой. Не думай, это так просто, случайно. И в чем-то здесь заслуга есть твоя. А сколько тех, чья жизнь оборвалась? Вот посмотри не смело средь толпы. Слепой прохожий медленно шагает. Он человек такой же, как и ты. Ты видишь свет, а он его не знает. Пред ним и днем, и ночью темнота. Не видит он закатов и рассветов. Благодари Творца. Ты за глаза, что ясно видишь, созерцаешь это. Ты мирно можешь лечь и так же встать. А где-то там все время рвутся бомбы. За чистым мирным небом можешь наблюдать. А там лишь слезы и достоны, ты хлеб имеешь на твоем столе, на каждый день имеешь и до хлеба, а сколько деток гибнут на земле, кусочка даже не имея. Ты счастлив тем, что знаешь о Христе, а сколько тех, что далеко от Бога и счастья не имеют на земле. Их в ад ведет широкая дорога, а ты, христианин, твой долг – нести святое слово всем тем, кто в тени греха погряз, и вновь звучит сегодня слово тот ласковый и нежный Божий глаз. Однажды став на путь спасения, ты твердо стой на том и соблюдай все Божьи повеления, и помни лишь о том, что кровью драгоценной ты искуплен». Так дорого достался ты Христу, и каждый грех твой тогда же был искуплен, ему всю жизнь ты воздай хвалу. Благодари Творца, благодари везде, всегда на каждом месте, всюду, пусть гим от сердца мчится к небесам. Всех милостей Господних не забуду. Аминь.
Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. У Бога вся слава и мудрость, и чистота путей. Суд справедливый, судьбы людей. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Ему я несу размышления, моление мое. Он мне в ответ разумение дает. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Да будем же славить Отца мы, Сына Его Христа. Духа любви да прославят уста. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. У Бога вся слава и мудрость, и чистота путей. Суд справедливые судьбы людей.
Thema ist heute In Schwachheit ist meine Stärke, also слабость я силен. Dazu, поэтому у меня стихотворение, оно по-русски. Благодари Творца. Благодари Творца за каждый день из жизни. За солнце, что восходит над тобой. За всех твоих друзей, родных и близких. Благодари, что ты еще живой. Ведь если бы не милость Божья, то где же сейчас ты был? Может быть, давно ты гнил в земле холодной, но так нежно вновь милость явлена. И ты еще живой. Не думай, это так просто, случайно. И в чем-то здесь заслуга есть твоя. А сколько тех, чья жизнь оборвалась? Вот посмотри не смело среди толпы. Слепой, прохожий, медленно шагает. Он человек такой же, как и ты. Ты видишь свет, а он его не знает. Пред ним и днем, и ночью темнота. Не видит он закатов и рассветов. Благодари Творца. Ты за глаза, что ясно видишь, созерцаешь это. Ты мирно можешь лечь и так же встать. А где-то там все время рвутся бомбы. За чистым мирным небом можешь наблюдать. А там лишь слезы и достоны, ты хлеб имеешь на твоем столе. На каждый день имеешь и до хлеба, а сколько деток гибнут на земле. Кусочка даже не имея, ты счастлив тем, что знаешь о Христе. А сколько тех, что далеко от Бога и счастья не имеют на земле. Их в ад ведет широкая дорога, а ты, христианин, твой долг – нести святое слово всем тем, кто в тени греха погряз, и вновь звучит сегодня слово тот ласковый и нежный Божий глаз. Однажды став на путь спасения, ты твердо стой на том и соблюдай все Божьи повеления, и помни лишь о том, что кровью драгоценной ты искуплен. Так дорого достался ты Христу, и каждый грех твой тогда же был искуплен, ему всю жизнь ты воздай хвалу. Благодари Творца, благодари везде, всегда на каждом месте, всюду, пусть гимн от сердца мчится к небесам. Всех милостей Господних не забуду. Аминь.
Auch schön, wenn man sich gegenseitig sehen kann, nicht wahr? Wir setzen dann fort mit einem Lied von den Kindern der Familie Janssen. Danach hat Nelly Enz dann eine Kindergeschichte für uns und darauf folgt dann ein Gedicht von Schwester Rosa Sudermann. Bitte schön, Geschwister.
Oma Daria war eine ganz unbeliebte Frau in der ganzen Straße. Keiner konnte sie leiden. Die kleinen Kinder versuchten, ihr immer aus dem Weg zu gehen. Und die Erwachsenen, die haben sie auch gern gemieden. Somit hatte Oma Daria gar keine Freunde, gar keinen, der sie lieb hatte. Sie hatte stattdessen immer jemanden, der sie nicht mochte, der ihr aus dem Weg ging, und die großen Kinder, die versuchten sie sogar zu ärgern, zu triezen, zu nerven. Aber Oma Daria, was machte sie? Sie war nur am Meckern. Sie meckerte den ganzen Tag von früh bis spät. Immer taten die Kinder etwas nicht recht. Und ganz besonders hatte sie es abgesehen auf den kleinen André. Was hatte der kleine André ihr denn getan? André hatte ihr gar nichts getan. Aber André kam aus einer Familie, die den Herrn Jesus lieb hatten. Und der André, der hatte den Herrn Jesus auch ganz doll lieb. Und das mochte die Oma Daria überhaupt nicht. Eines Tages, dann merkte die ganze Straße, dass Oma Daria schon länger nicht mehr draußen war. Keiner hatte sie gesehen. Und dann sagte irgendjemand, die wird wohl krank geworden sein. Jetzt kommt sie nicht mehr nach draußen. Und das hatte André auch mitgekriegt. Ganz freudig erzählt er zu Hause seinen Eltern, wisst ihr was? Oma Daria ist krank geworden. Das geschieht ihr recht so. Die Eltern waren ganz entsetzt. Sie konnten erst ihm nicht antworten, aber dann sagt die Mama, André, geschieht es ihr wirklich recht? Bist du dir da ganz sicher, was du gerade eben gesagt hast? Darfst du dich über das Leid des anderen freuen? André hat darüber gar nicht nachgedacht, wirklich. Und dann sagt die Mama weiter, weißt du, kennst du die Worte des Herrn Jesus? Er sagte ja in seinem Wort, ich bin krank gewesen und ihr habt mich nicht besucht, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Weißt du, ich muss jetzt an diese Worte denken und ich habe eine Idee, André. Lass uns doch hingehen und Oma Daria besuchen, damit Jesus nicht zu uns diese Worte eines Tages sagen muss. André ist ganz entsetzt, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Nee, sagt er, Mama, du geh lieber alleine. Ja, sagt sie, aber wir müssen für die Oma beten. Komm, wir gehen zusammen und werden mit ihr zusammen zu Gott beten. Nee, sagt er, Mama, es wird besser sein, du gehst alleine und ich bete für sie zu Hause. Die Mama tut es auch, packt noch etwas zu essen mit ein und geht zu der Oma Daria. Jetzt ist André allein zu Hause. Er hat ja versprochen, für sie zu beten. Und das tut er dann auch. Er betet, aber von ganzem Herzen und ganz inbrünstig und sagt zum Herrn Jesus, Herr Jesus, danke dir, dass Oma Daria krank geworden ist. Sie hat es verdient. Gut, dass du es so gemacht hast. Du bist gerecht. Du hast ihr gezeigt, wo es lang geht. Weißt du, Herr Jesus, ich hätte es auch so getan. Ich hätte sie bestraft, aber richtig. Amen. Und dann steht er auf und ist ganz glücklich. Und geht nach draußen. Kaum ist er draußen, sieht er den Rettungswagen vorfahren. Was will der Rettungswagen denn hier? Und schon springen die Sanitäter ganz schnell aus dem Auto. Und oh weh, wo laufen die denn hin? Die laufen in das Haus von Oma Daria. Und ehe er sich weiter versieht und überhaupt weiter nachdenken kann, kommen die Sanitäter auch schon mit einer Trage raus. Und wer liegt da? Die Oma Daria. Er kann sie gar nicht wiedererkennen. Die sieht so krank aus. Er ist recht erschreckt. Und wer kommt hinter den Sanitätern hinterher? Das ist die Mama. Und die sieht sehr besorgt aus. Die Mama kommt zu ihm und sagt, André, schade, dass wir vorher nicht wussten, wie es um Oma Daria wirklich steht. Und jetzt müssen wir nur noch zum Herrn bitten und ihn anflehen, dass er ihr hilft. André versteht das alles nicht ganz so recht, aber wenn die Mama das so gesagt hat, dann ist da wohl was dran. Am gleichen Abend beschließen die Eltern, Oma Daria zu besuchen. Am nächsten Tag wird André ins Krankenhaus geschickt. Oh, ihm geht's gar nicht gut. Der Weg ins Krankenhaus, der scheint ihm ellenlang zu sein. Aber er muss etwas Oma Daria bringen. Angekommen im Krankenhaus wird er auch schon freundlich von den Kranken in Empfang genommen und die fragen, wo willst du hin? Und er ist ganz aufgeregt und weiß gar nicht, was er sagen soll. Und da sieht er, da liegt die Oma Daria, aber er erkennt die gar nicht wieder. Die sieht so anders aus. Das ist gar nicht mehr die böse Oma, die er immer vor Augen hat. Und dann sagt er nur zu Oma Daria. Und dann wird er auch, wird ihm auch schon das Bett gezeigt. Er geht dorthin und die Oma Daria, die kann kaum die Augen aufmachen. Aber als sie ihn hört und sieht ihn, dann freut sie sich. Sie freut sich richtig, sie freut sich von Herzen. Das hat André überhaupt nicht erwartet. Sie bittet ihn, dass er sich ans Bett setzen soll und bei ihr bleiben soll. Dann versucht sie ganz leise zu sprechen. Ihr rollen die Tränen plötzlich aus den Augen und André ist ganz erschreckt. Sie sagt, André, kannst du mir bitte vergeben? Damit hat André überhaupt nicht gerechnet. Die Oma hat doch nur geschimpft. Wie, was soll er ihr jetzt vergeben? André, ich weiß, du bist gläubig, du betest zu Gott. Bete bitte für mich auch. Ich weiß, mein Leben hier auf Erden geht zu Ende, aber ich habe keinen Frieden mit Gott. Bete bitte für mich. André ist ganz durcheinander. Er weiß nicht, was er machen soll. Er nickt nur mit dem Kopf und läuft ganz schnell nach Hause. Das muss er zu Hause mit den Eltern besprechen. Am nächsten Tag schicken die Eltern ihn wieder ins Krankenhaus. Nun ist er gestärkt. Er hat die Bibel mit in der Hand. Papa hatte ihm ein paar Hinweise gegeben, was er der Oma Daria vorlesen soll. Und so sitzt er jetzt in diesem Krankenzimmer und liest den Leuten vor aus der Bibel. Es kommen noch andere dazu. André ist ein erwachsener Junge geworden. Die Oma Daria, die hat den Frieden mit Gott gefunden. Und Gott hat sie nach kurzer Krankheit zu sich geholt. Der André, er ist jetzt erwachsen. Und auch heute noch geht er mit der Bibel in der Hand ins Krankenhaus und erzählt den Leuten von Gott.
Oh, fasse Mut. Oh, fasse Mut, du Pilger auf der Reise. Geht's auch mal anders, als du dir gedacht? Bis hierher hat dich Gott, der einzig Weise, so wunderbar behütet und gebracht. Schau nicht zurück, zu rechten oder linken. Der Weg, den du jetzt gehst, führt himmelwärts. Lass nie dein Haupt vor lauter Trauer sinken. Nimm dankend das, was Gott dir sendet, an. Verzage nicht, wenn Leib und Seele schmachten, wenn jede Halt und jede Stütze bricht, wenn Menschen dich vergessen und nicht achten, wenn alles wankt, auch dann verzage nicht. Gib niemals auf, selbst wenn die Kraft zur Ende, wenn all dein Mühe und Staub und Asche liegt, sie sind stets da, die unsichtbaren Hände. Sie richten auf und stärken unbedingt. Bleib treu in dem, was du in Gott empfangen, das Kronenrecht bewahr mit allem Fleiß, auch wenn die Tränen feuchten deine Wangen, auch wenn's um dich mal dunkel wird und heiß. Fürchte dich nicht vor blinder Wut und des Feindes, wenn er auf dich sein Heer tagtäglich hetzt. Er braucht von Gott für alles die Erlaubnis. Sein ganzes Tun und Wirken ist begrenzt. Sei hoffnungsvoll auch in den schweren Stunden. Sie sind für dich gewiss des Segens reich. Sie reißen nicht nur tiefe Schmerzenswunden, sie reinigen und heiligen zugleich. Vertraue nur dem Hirten deiner Seele. Er weiß genau, was dich bedrückt und plagt. Zu jeder Zeit ist er in deiner Nähe. Noch nie hat er enttäuscht oder versagt. Ja, sei getrost, denn Gründe hast du viele. Zu jauchzen voller Freude und Seligkeit. Gott ist mit dir, er bringt auch dich zum Ziele. Sein ist das Reich, die Kraft und Herrlichkeit. Amen.
Wir hören dann jetzt ein Lied. Wie wurde gesagt, Wetschnikrei. Ich hoffe, es ist verständlich gewesen. Danach hat Bruder Alexander Wagner einen Beitrag für uns. Danach hören wir ein Gedicht und ein Zeugnis von Julia. Bitte schön, das Lied zuerst.
Musik. вечный край таинственный, далекий. Сердце так волнуется порой. Вот шагает путник по дороге, что ему назначено судьбой. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего. Жизнь земная призрачно туманна, пролетит, как стая журавлей. И когда-нибудь совсем нежданно небо постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего. Я глаза когда-нибудь открою, далеко в неведомом краю. На колени стану всей душою и за все Иисуса обниму. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего.
Самые дорогие братья и сестры, у нас интересная тема. Вот сейчас первый брат прочитал 2 Коринфянам 12:10, когда я немощен, тогда я силен. Я хотел бы, может быть, немножко об этом тоже поговорить. Мои дорогие, у нас может появиться такая мысль, что если вот у меня какая-то немощь, то я автоматически сильный человек. Вы знаете, часто бывает так, что вот, например, к вам бывает, да, или ко мне подходит здоровый человек в церкви и удивляется. Ой, брат, какая у тебя духовная вера, у тебя то, ты, наверное, близок к Богу, да? Да почему ты так думаешь? Ну, ты же на коляске. Значит, ты должен быть сильным. Так ли это, мои дорогие? Является ли моя немощь автоматически моя сила? Или где настоящая сила? Где скрывается эта сила? Где, как я могу быть сильным человеком? Если я немощен, это не значит, что я автоматически силен. Это первая главная мысль, которую я хотел с вами об этом поговорить. И вторая мысль. Где кончаются человеческие силы, там начинается Божье могущество. Ну а опять же, мои дорогие, что есть сильный человек, а что есть слабый человек? Опять же вопрос, да? Ну давайте мы с вами, ну, представим, как мы себе представляем. Вот сильный человек, у него мускулы такие, он приходит уверенный, он может одной рукой сделать такие тяжести поднимать. И возьмем другого человека, старичок, больной, приходит с палочкой. Кто из них сильный? Ну сейчас мы поставим того или этого. Ну кто-то, наверное, сейчас скажет, ну вот этот качок, он, наверное, сильный человек. А старичок, он слабенький. Вы знаете, мои дорогие, не всегда так бывает. Вы знаете, сколько есть сильных людей, но они так быстро ломаются. Придет трудность, придет болезнь, мои дорогие, и у этого человека нет силы. У него есть мускулы, он может много делать, а настоящей-то силы-то нет. Вы понимаете, мои дорогие, старичок прожил всю жизнь, и его жизнь не поломала. В нем нету вот этой силы. Он не может одной рукой поднять какие-то тяжести. Но этот человек по-настоящему сильный человек. Вы понимаете, мои дорогие? Давайте мы еще сделаем такой пример. Вы знаете, у нас в семье так. Наша мама приходит за помощью к нам. Там надо где-то банку открыть, там где-то надо передвинуть что-то. Я замечаю, мои сыновья, они такие сильные. Мама, ох, там без проблем, раз банку открутил, чуть головку не вывернул на другую сторону. Да? Мама слабая, она нуждается в помощи. Но вы знаете, мои дорогие, я вам честно скажу, у нее намного больше сил терпеть детей, чем у меня. Вы понимаете, мои дорогие, эти сильные сыновья приходят часто к маме, и что? Слеза катится. У этого взрослого паренька слеза катится, и он приходит к маме, и он, можно сказать, успокоение находит у груди своей матери. Кто же сильный по-настоящему? Вот эта мама немощная. Или этот сын, который может столько много сделать. Мои дорогие, не всегда так бывает. Если во мне есть немощь, значит, я автоматически силен. Мои дорогие, нам нужно иметь силу. И вот мы сегодня с вами подумаем, где эту силу приобрести. Вы знаете, есть Слово Божье, в Слове Божьем такие интересные слова. Давайте мы с вами прочитаем Матфея, 5 глава, 13 стих. Это всем нам сказано, нам верующим. Я, вы знаете, когда сегодня был на Штрасмиссию на улице, в миссия, и вы знаете, я смотрел на своих братьев и сестер, на колясочке едет с этим плакатом. Я видел этих братьев, которые проповедовали твердо. И вы знаете, у меня такая мысль появилась. Вы соль земли. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Ну, я думаю, мы понимаем эту фразу. Иисус говорит нам, верующим, вы есть соль. Что такое соль, мои дорогие? Вы соль земли, и Марка 9:50 стоит, имейте в себе соль. Вы знаете, да, Эмир, вы знаете, мы с молодежью один раз проводили такой эксперимент. Взяли мешочек, туда соли напихали. У нас было два мешочка. Один полный такой был мешочек. Завязали, как вот раньше солили супы, да, в мешочке. А один там мы немножко насыпали, там немножко. И вот помакали в эту воду. И вы знаете, ну, немножко помакал, ну все, там больше нету соли. Остался что? Один мешочек. Вы понимаете? Но когда мешок, полный мешок, мы начинаем, макаем, мои дорогие, и потом взяли его, высушили, и вы знаете, что с этим мешком произошло? Мешок покрылся солью. Соль пропитала мешок. Вы смотрите, мои дорогие, Иисус говорит, вы есть соль земли, сама соль, а в другом написано, имейте в себе соль. Вы знаете, соль – это такое вещество, оно никогда не теряет свои силы. Вы можете даже сжечь соль, она никогда, она размягчится на мелкие частицы, но соль не исчезает. Соль не исчезает. Но соль, она пропитывает другое вещество. И мы видим в этой тряпочке, с первого в тряпочке была соль, но через какое-то время сама тряпочка пропитала соль, и соль вышла наружу, и она как бы покрыла эту тряпочку. Соль содержит в себе силу. Где соль, там что-то происходит. Мои дорогие, если мы хотим быть настоящими, сильными людьми, в нас должна быть соль. Где кончается человеческое, там начинается Божье. А если этого Божьего во мне нет? Мои дорогие, если мое сердце, вот этот мешочек, имеет только пару крупинок соли, и она не имеет никакой силы, вы понимаете, нету там силы. Там что-то такое теплица, но настоящих так сил нет. Вы знаете, я могу лежать на коляске, я могу быть самым несчастным человеком. Или наоборот, я могу быть сильным человеком, но не иметь силы Божьей во мне. Извините меня, пожалуйста, я не сильный человек. Поэтому не в немощи. Ну, кто-то из вас сейчас скажет, ну, брат, ну так же написано. Вы знаете, мои дорогие, давайте мы, чтобы понять это место, мы можем вот так понять. Смотрите, я прихожу и хочу поднять камень. Проблема, трудности, боль, переживания, ссора, обида, не знаю что. Я вот прихожу и взялся за этот камень и не могу поднять этот камень. Не получается у меня поднять этот камень. Своими силами у меня нету сил. Я взываю к Богу, и Бог берет мои руки и своею силою поднимает этот камень. В немощи я силен, потому что Бог через меня проявляет свое могущество. Не потому, что я пришел весь трясусь, и вот от меня исходит эта сила. Нет, мои дорогие. А это потому, что Бог во мне, потому что мое сердце наполнено солью, которая имеет силу. Вот тогда я могу и горы перетекать. Вот тогда я по-настоящему сильный человек. Давайте мы посмотрим на Давида и Голиафа. Ну, кто такой был Давид? Да, он был воинствующий человек. Да, он там имел смелости, и он шел против животных, забирал овцу. Он не был, как мы сейчас, да? В то время, наверное, были посильнее мальчики, парни. Но если его сравнить с Голиафом, кто он такой был? Пацан. Не воин. На него одели царские доспехи. А он говорит, я не могу даже в них ходить. Даже царь ему говорит, ты куда идешь? Посмотри, он воин от самого детства. Голиаф, от самого детства он был солдатом, натренированный. А ты кто такой? Пастух. И что, что Давид говорит? Потом даже этому Голиафу, ты пришел ко мне тут с копьем, с оружием, а я иду против тебя с чем? С именем Божьим. Сила Давида заключалась вот в Боге. И интересно, и Давид потом говорит, и Бог предаст тебя в руки мои, и я сниму с тебя голову. Вы понимаете, мои дорогие? Сила настоящая, это тогда, когда во мне эта сила, когда во мне есть соль. И это, мои дорогие, 1 Коринфянам 4:20. Смотрите, ибо Царство Божье не в слове, а в силе. Ой, как часто мы много говорим. Как часто мы много, вот даже сейчас, мои дорогие. Такие благочестивые мышления, размышления. А есть сила по-настоящему. Мои дорогие, если Иисус Христос говорит, вы соль земли, это значит, в нас должна быть сила, влияющая на окружающий нас мир. Дорогой брат, дорогая сестра, влияешь ли ты собою на окружающий тебя этот мир? В твоей семье? В твоей церкви? Или, может быть, кто-то посмотрит на тебя и подумает, он только на словах такой. Из нас должна исходить сила Божья. Нами Бог хочет влиять на этот мир. Нами, как инструментами, Бог хочет делать великие дела. Он хочет взять тебя как инструмент, твои руки, твой язык, твой разум. Не знаю, что Бог тебе дал. И использовать, чтобы делать великие дела. Даже когда я в коляске. Вы представляете, Бог берет эту коляску, которая опротивила меня, которую я даже смотреть не могу на него. Но Бог берет и делает что-то такое прекрасное, великое, могущественное. Но только с одним условием. Если в тебе будет эта соль. Ну, а что такое соль? Иисус говорит, имейте в себе соль. То есть, если во мне есть соль, она пропитывает всю мою внутренность, и я становлюсь сам солью. Что это значит? Иисус говорит, имейте в себе соль. Соль – это присутствие Божье в нас, сила Духа Святого, Слово Божье, которое дает нам силу быть солью. Вы знаете, мои дорогие, если я не интересуюсь духовно, если мне Бог не интересен, если я не люблю читать Библию, я никогда не буду сильным. Будут одни только слова, одна пустота будет. Знаете, в Ветхом Завете при жертве приношении осыпали жертву солью. Соль символизирует, теперь послушайте внимательно, соль символизирует посвященность и отделенность. Отделенность от греха. Я полностью принадлежу Богу. Последняя мысль, мои дорогие. Вы знаете, когда мы этот мешочек взяли, и что интересно, когда мы его потрогали, и потом немножко пальцы полизали. Какой вкус? Соль осталась на наших руках. Вы знаете, вокруг нас столько людей, и они терутся о нас, мои дорогие. И когда они оставляют нас, они оставляют на себе нашу соль. Понимаете? Во мне есть соли, и есть еще больше. Я могу распространять эту соль. Вот это есть настоящая сила. А сейчас встанем и помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господи, от всего сердца благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, мой Господь, что в Тебе есть настоящая сила. Ты, Боже, можешь делать столько много. С Тобой мы можем и горы, Господи, переставлять. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты нам показал источник силы. Это в Тебе, в Слове Твоем. Я хотел попросить, мой Господь, чтобы Ты наши сердечки наполнил столько много соли, чтобы люди, которые с нами имеют дело, могли также вот иметь эту соль на себе. Мой Господь, помоги нам влиять на этот мир, влиять, Господи, на окружающий нас этот мир, в семье, с друзьями, мой Иисус, в нашей церкви, приносить доброе и быть по-настоящему сильным в Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Я, liebe Geschwister, das kann ich nur bestätigen, wie der Bruder gesagt hat, wir sind nicht automatisch stark, wenn wir schwach sind. Wir brauchen die Kraft Gottes. Das merke ich immer wieder. Wenn Gott nicht an unseren Herzen arbeitet, dann haben wir überhaupt gar keine Stärke. Dann sind wir kein Licht und können auch nicht von Gott bezeugen. Und deswegen möchte ich, bevor ich meinen Beitrag bringe, euch ein Gebetsanliegen mitteilen. Ich muss ab dem 25. November wieder in die Kurzzeitpflege. Und ich möchte so gerne, dass die Leute sehen, dass Gott meine Kraft ist. Das hat meiner Meinung nach ist noch nicht so richtig angekommen durch mich, weil ich immer doch mit etwas unzufrieden war und Aufmerksamkeit brauchte. Und deswegen, ich bitte euch, dass ihr für mich betet, dass ich doch kann so das ausstrahlen, wie Gott es gesagt hat, dass ich wirklich Salz sein kann für die Pfleger und doch für die Bewohner. In meiner Schwachheit stark zu sein, damit du geehrt wirst, ganz allein. Das ist mein Wunsch hier auf dieser Erde, dass dein Ruhm immer größer werde. Durch deine Stärke ich alles vermag. Du wirkst in mir, ja jeden Tag. In dir kann ich mit allem umgehen, muss nur jede Sekunde auf dich sehen. In meiner Schwachheit dich als stark erweise, damit die ganze Erde dich nur preise. Ohne dich kann ich gar nichts machen. Du machst in mir starke Sachen. Gelobt seist du, Herr Jesus Christ, dass du meine Stärke bist. Du kannst in mir alles vollbringen. Ich will dir von Herzen singen. Amen.
Wenn wir uns darüber unterhalten wollen, dass Gott unsere Stärke ist, dann stellt sich die Frage, was ist das Ziel? Und ich glaube, das wollen wir an dieser Stelle betonen, wie es schon gesagt wurde. Wenn Gott unsere Stärke ist, dann geht es nicht darum, dass wir große Dinge tun, sondern dass der allmächtige Gott selbst geehrt wird und dass er zu der Ehre kommt, die ihm alleine gebührt. Wir hören jetzt weiter ein Lied, Ich habe einen Heiland. Danach folgt ein Gedicht von Vassili und nach dem Gedicht von Vassili ein Lied von Familie Nikita. Bitte schön, das Lied, Ich habe einen Heiland.
Братья и сестры, я хотел перед стихом прочитать одно так короткое место. Это второе послание к Коринфянам написано. Я прочитаю, это пятая глава, второе послание к Коринфянам, пятая глава, с первого стиха. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное получено было жизнью. На это и самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Братья и сестры, мы испытываем это кратковременное легкое страдание, но оно производит славу, производит преизбытки вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. И, братья и сестры, я так рассуждал, вот это дом наш, он разрушается. У кого-то быстрее, у кого-то понемножку, но он... И в конечном итоге он разрушится. Но, знаете, главное, что там в этой хижине? Кто там живет в этой хижине? Есть еще в другое место написано, но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Мы по-своему, мы как глиняный сосуд. Как вот этот мешочек, да, брат говорил. Вот если он пустой, ну ничего не пригоден, да? А как хорошо, что если мы наполнены, и там Дух Божий живет, да, как здесь написано, дал нам залог Духа. И поэтому мы благодушествуем. Поэтому Дух Святой нас утешает в нашем этом теле смертном. Он нас укрепляет, обличает и дальше ведет. И цель прославить Иисуса Христа, чтобы исполнить волю. И, братья и сестры, главное, чтобы мы в здоровье или в болезни, но чтобы через нашу жизнь прославился Господь, чтобы, как апостол Павел говорит, да возвеличится Христос в теле моем, да возвеличится Христос. И филиппийцам там есть такое место, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Уничиженное это тело, Он преобразит. И, братья и сестры, настанет этот момент, и нас это радует, что это будет преобразенное тело. Оно не будет болеть, оно не будет страдать. Но пока мы здесь, нас Господь укрепляет и хочет прославиться в этом теле. И я хочу стих рассказать. «Хорошо ли, что я инвалид?» Я думаю, может, но я знаю этот стих. Николай Бекер написал. И как-то я, когда встретился с этим стихом, меня он утешил. Я его практически не учил. Он как-то в сердце запал так. «Хорошо ли, что я инвалид?» Кто-то скажет мне. «Ну и вопрос. Разве можно о том говорить? Инвалидов мне жалко до слез». Лучше вовсе на свете не жить, чем остаться, к примеру, без ног. Или незрячим всю жизнь проводить, быть глухим, я бы тоже не смог. Я согласен с тобой, мой друг, инвалидность не каждый снесет. Это тяжкий телесный недуг Бог особенным людям дает. Кто-то может стихи сочинять, кто-то петь, проповедником быть, а кому-то дана благодать – инвалидам всю жизнь проводить. Иисуса спросили, «Рави, кто из них согрешил? Или родители в грех так вошли? Или он, что родился слепым?» Иисус им ответил, «Ни он, ни родители здесь ни при чем. Он родился слепым, чтоб потом дела Божьи явились на нем. Дорогой мой возлюбленный брат или сестренка моя во Христе, ободрись». И не бойся преград, сам Господь да поможет тебе. Не беда, если ты инвалид, или болезнь усковала тебя. Бог особо с тобой говорит, этот крест Он дарует любя. Мы порою не знаем, зачем на земле свое бремя несем, но одно нам известно, что тем лишь ко благу содействует все, кто всем сердцем Христа возлюбил, кто был призван по воле Его, Он не даст нам страданий сверх сил, не оставит в беде никого. Хорошо ли, что я инвалид? Я отвечу вам, да, хорошо. Если б зрячим я был, может быть, ко Христу никогда б не пришел. Наша жизнь на земле коротка. Впереди ожидает итог. Знаю скоро, открою глаза, и увижу небесный чертог, там расслабленный встанет, пойдет, а глухой будет слышать и петь. Кто в небесное царство войдет, уж не будет страдать и болеть. Ну а тех, кто не принял Христа, лишь мучения вечности ждут. Ты погибнешь, мой друг, навсегда, инвалидность тебя не спасет. Иисус очень любит всех нас, призывает на разных путях. О, приди ко Христу в этот час, и увидимся мы в небесах. Аминь.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я скажу пару слов на русском, потом мы споем на немецком. Когда я размышлял на этой теме, вот в немощи я силен и так дальше, знаете, я скажу, что для меня... Я постараюсь не повторяться. Брат Александр уже 80% из моих мыслей уже сказал, да? Не зря его Александр же зовут, тезка. Знаете, это связано очень много с нашим смирением перед Богом. Да? Я силен тогда, когда я соглашаюсь, когда я сокрушаюсь, смиряюсь с тем, что Бог допустил в моей жизни. Если в моей жизни ропот или недовольствие, тогда я не могу быть сильным, это мне мешает. Это первый. Второй пункт, что в этой главе, где 2 Коринфянам написано, где апостол Павел говорит там про жало в плоть, да, и он говорит, что он 3 раза молился, но Господь ему сказал, достаточно тебе моя благодать. Да. Вот я так размышлял, что когда я лично ближе к Богу, к сожалению, могу сказать, что тогда, когда у нас есть какая-то беда, какие-то трудности, и, знаете, если мы понимаем нашу зависимость от Бога, нашу, скажем, что нашу нужду в Богу, тогда это для нас это благодать. И об этом хотим мы петь, благодарить Бога, что мы можем к Нему прийти, да, благодарить, что Он благ, благодарить, что Он всегда рядом с нами. И вот песня, которую хотим мы петь, так и говорит. Переводчик может коротко отдыхать и паузу делать. Да? Благодарите Господа, потому что Он благ. Его благодать не кончается никогда. Благодарите Господа, потому что Он добр, благ к нам. И дальше первый куплет говорит, Господь на нашей стороне, мы не боимся ничего, что могут нам люди сделать? Господь слышит наши молитвы, Он спасает нас в нужде. Господь – это как скала, на которой мы стоим. И последнее, сегодня мы хотим радоваться, праздновать, благодарным петь Ему. Он Господь, и Ему только принадлежит слава. Аминь.
feiern, dankbar singen vor ihm. Er ist Herr und ihm gebührt das Lob. Dank dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns.
Slava Bogu.
Geschwister, wenn wir darüber sprechen, dass wir in unserer Schwachheit stark sind, heißt das jetzt, dass Menschen mit Behinderungen etwas Besonderes in der Gemeinde sind? Haben sie irgendwie jetzt eine besondere Stellung? Was denkt ihr? Nein. Aber es sind besondere Aufgaben, die Gott uns in dieser Situation gegeben hat. Nehmen wir einmal dieses Gebäude hier. Wenn wir die Fensterscheiben weglassen würden, ich glaube gerade, wenn es ein bisschen kühler draußen wird, ich glaube, es wäre nicht so angenehm hier. Wenn wir die Bänke hier jetzt alle hinaustragen würden, die auch einige Lasten tragen. Also ich hätte dann hier ein Problem, 2 Stunden lang zu stehen. Wäre auch nicht so schön. Genauso die Tür oder anderes. Und ich denke, so hat Gott auch die Gemeinde zusammengefügt. Wir haben den Auftrag, gemeinsam, so unterschiedlich wie wir sind, zur Ehre Gottes da zu sein. An jeder an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Wir hören jetzt noch ein Gedicht und ein Lied von Pavel, danach ein Gedicht von Schwester Alma Prinz.
Noch nie. So reich waren wir noch nie. Aber so habgierig auch. So viele Kleider hätten wir noch nie. Aber so nackt waren wir auch noch nie. So satt waren wir noch nie. Aber so unersättlich auch nicht. So schöne Häuser hätten wir noch nie. Aber so heimlos waren wir auch noch nie. So versichert waren wir noch nie. Aber so unsicher auch nicht. So viele Ratgeber hatten wir noch nie. Aber so ratlos waren wir auch noch nie. So viel Zeit hatten wir noch nie. Aber so viel Langeweile auch nicht. So viel Licht hatten wir noch nie. Aber so dunkel war es auch noch nie. So regellos waren wir noch nie. Aber so gefährdet auch nicht. So viel gesehen haben wir noch nie, aber so blind waren wir auch noch nie. So dicht einander lebten wir noch nie, aber so isoliert auch nicht. So viel wüssten wir noch nie, aber so durcheinander waren wir auch noch nie. So entwickelt waren wir noch nie. Aber so am Ende auch nicht. So frei waren wir noch nie. Aber so versklavt auch noch nie. So viel Evangelium hatten wir noch nie. Aber so taub für das Wort Gottes waren wir auch nie.
Wir wollen dann gleich die Schlussbotschaft hören vom Bruder Anatoly Jans. Aber ich denke, davor wird gut sein, wenn wir noch gemeinsam stehend ein Lied singen. Lass uns das Lied singen unter der Nummer 321. Und nach der Schlussbotschaft wird dann Bruder Alexei den Gottesdienst noch einmal abschließen. Lass uns dann aufstehen und das Lied singen unter der Nummer 321. Yeah. Lass uns jetzt auf das Wort Gottes hören und danach den Gottesdienst abschließen.
Ich denke, wir haben heute schon manches gehört und ganz besonders auf dieses Thema hingewiesen worden, auch wo wir uns Gedanken gemacht haben, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, aber wir haben eins haben wir verstanden. Und wenn die Brüder so mitgeteilt haben, so haben wir verstanden, dass es geht um die Macht Gottes. Und Gott offenbart sich gerade durch Menschen, die ihre Nichtigkeit einsehen oder einsehen, dass sie eigentlich von sich aus nichts bewirken können, aber Gott kann solche gebrauchen. Ihre Abhängigkeit von Gott zeigen oder einsehen. Besser gesagt, einsehen. Weil es reicht nicht aus, wenn wir nur sagen, ich bin schwach, gebrechlich und damit meine, jetzt müsste Gott mir ganz besonders viel Kraft geben. Wenn ich innerlich nicht diese Beziehung pflege mit meinem Herrn, wird es nicht kommen. Und wie wunderbar, dass wir auch heute ganz besonders darauf stehen bleiben wollen. Und wir haben schon manches gehört, auch an die Einleitungsbotschaft. Und einfach die erste Frage oder die Frage, die wir uns stellen, wie werden denn Schwache in unserer Gesellschaft angesehen? Oder wie werden Schwachen heute in die Gesellschaft aufgenommen? Wenn wir heute sagen, ja, ich bin schwach und das will hier keiner von sich aus zugeben. Und ganz besonders in dieser Gesellschaft hier in Deutschland merken wir, diese Ellbogengesellschaft, wo man ein oder andere versucht, sich durchzuboxen, versucht, in den Vordergrund zu kommen und irgendwo sich zu bestätigen. Und dann zu sagen, ja, schwach zu sein, ja, das passt ja nicht so ganz in diese Gesellschaft hinein. Ich durfte einen Satz hören oder so eine Beurteilung zu der Schwachheit der Christen und es ist gesagt worden, das ist ein Qualitätsmerkmal eines Christen. Schwachheit ist ein Qualitätsmerkmal eines Christen. Aber wie der Bruder gesagt hat, ist es nicht immer so. Ja, wir müssen feststellen und sehen, dass auch wir müssen die Stellung unseres Herrn einnehmen. Oder wir müssen von dem Herrn selber lernen. Genauso wie Jesus Christus sich verhalten hat als Sohn Gottes, der Allmächtige. Ja, betont, der allmächtige Gott lässt sich nieder auf diese sündbeladene Erde, wird uns Menschen gleich, nimmt die Knechtsgestalt an, nimmt die Sünden der Menschen auf sich und trägt sie ans Kreuz. In seiner Allmacht hätte er sich doch erweisen können. Er könnte von dem Kreuz absteigen. Er könnte beweisen seine Gottheit. Aber dann, was würde mit uns geschehen? Was würde mit dir geschehen? Aus Liebe zu dem Herrn, aus Liebe zu uns Menschen hat er es getan. Und ich dachte, genau diese Einstellung sollten wir als Kinder Gottes haben. Aus Liebe zu dem Herrn lohnt es sich, schwach zu werden. Es lohnt sich, nachzugeben. Es lohnt sich nicht immer auf unser Recht zu bestehen. Es lohnt sich, sich zu demütigen, um den Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen. In der Welt werden wir nicht verstanden. Und wir würden sagen, dieser Satz, den wir jetzt gerade gelesen haben aus 2. oder den wir schon heute mehrmals gehört haben aus 2. Korinther 10, wo das heißt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, würden die Menschen sagen, es ist absurd, das ist Widerspruch. Wovon sprechen die dann? Wenn wir sagen würden, 3 ist gleich 5 oder 1 ist gleich 10, würden die heute jeder Einzelne sagen, das stimmt doch nicht. Wenn wir ein Gleichnis stellen, ein Gleichniszeichen, dann wollen wir auch das Linke mit dem Rechten, muss gleich sein. Wenn 5 steht, dann muss 2 plus 3, stimmt auch. Da können wir ein Gleichnis zeichnen. Bei den Menschen würden wir sagen, es ist unmöglich. Und ein einfaches Kind würde sagen, es stimmt nicht. Aber bei Gott ist es möglich. Bei Menschen, was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich. Nun, Apostel Paulus, als er dieses schrieb an die Korinther, da müssen wir vielleicht ein bisschen hineintauchen und erkennen die Situation, in der sich Apostel Paulus befand. Und erkennen, dass so manche ihn nicht akzeptieren wollten als Apostel. Und Apostel Paulus nimmt hier eine Stellung. Er berichtet von sich selber. Er sagt, menschlich gesehen hätte ich so viel, was ich jetzt aufreihen könnte, womit ich mich rühmen könnte. Einerseits würden wir sagen, das ist kein schwacher Mensch, Apostel Paulus. Der war angesehen unter bestimmten Kreisen des Volkes und der hat eine, würden wir sagen, eine Hochschule hinter sich. Er hat wirklich einen Status erreicht, wo er sagen könnte, er ist bedeutend in dieser Gesellschaft. Aber was Apostel Paulus hier betonen will, er will sagen, ich habe nichts, womit ich mich rühmen könnte. Wenn ich jetzt mich betrachte oder wenn ihr mich betrachtet, so erkennt ihr, dass ich kein Redner bin, der wirklich die Botschaft am klarsten darzustellen kann. Er war nie besonders vom Aussehen auffällig, wie zum Beispiel Saul, der dann zum König gewählt worden ist. Der war Stich hervor unter dem ganzen Volk. Bei ihm konnte man das nicht sehen. Und nun würde man sagen, nun ja, aber der hat ja die Ausbildung, der hat ja er war ja ein Pharisäer, er hat sich, womit er sich rühmen könnte, zumindest unter den Juden. Er war beschnitten, ein Hebräer, ein Pharisäer, ein Verfolger der Gemeinde, und damit könnte er sich rühmen. Aber die Stellung, seine Stellung, er sagt, dieses alles halte ich für Dreck. Merken wir, er fährt hinunter. Er sagt, ich bin bankrott. Ich kann nichts, ich habe von mir nichts zu vorweisen. Aber der Herr will mich gebrauchen, so wie ich bin, in seinem Reich und will mich einsetzen dort, wo er zur Ehre Gottes sein kann. Gott macht Apostel Paulus zu seinem Werkzeug. Gott braucht Menschen, die von sich aus als ungeeignet für bestimmte Aufgaben waren, die von sich aus gesagt haben. Wenn Gott einen oder den anderen Auftrag gegeben hat, haben sie, wie wir heute schon gehört haben, haben sie gesagt, nein, wie soll das geschehen? Also ich bin gar nicht dafür geeignet. Jeder hat sich in Betracht gezogen. Jeder wusste ganz genau, eigentlich von mir aus könnte ich diese Aufgabe nicht vollbringen. Meinerseits bin ich unfähig, ich kann das nicht. Aber Gott schaut in die Herzen hinein und weiß ganz genau, einen, mit dem er was anfangen kann. Und wenn er auch meint, er kann das nicht, weiß Gott ganz genau, er hat bis jetzt mein Reden verstanden. Er hat bis jetzt gehorcht auf mein Reden. Er wird auch die bestimmten Aufträge auch erfüllen. Merken wir, der Herr erwartet von uns diese Einstellung unseres Herzens. Sind wir bereit, gehorchen auf die Stimme des Herrn? Dann wird er uns bestimmte Aufgaben geben, die wir nach unseren Vorstellungen niemals erledigen können. Oder es gar nicht vorstellbar wäre. Denken wir an Mose. Als er dann gerufen wurde, dass er doch gehen sollte zu dem Volk und sollte das Volk aus Ägypten hinausführen. Was war seine Reaktion? Ist er sofort, hat gesagt, ja, genau diesen Augenblick habe ich gewartet. Auf diesen Augenblick wartete ich 40 Jahre und jetzt gehe ich los. Er war sich auch da unsicher. Und er wusste ganz genau. Und er sagte, ich soll reden zu dem Volk? Ich mit meiner Sprache? Merken wir, man hat so viele Ausreden, man könnte so sie begrenzen und sagen, diese Aufgabe, nein, die ist mir zu schwer. Das könnte ich nicht machen. Doch der Herr sieht in das Herz des Moses hinein und weiß ganz genau, so einen demütigen Menschen, einen sanftmütigen Menschen, werde ich nicht haben, außer Mose, der jetzt diese Aufgabe erledigen kann. Und wie wunderbar, dass Gott sieht jeden Einzelnen persönlich, heute in unserem Kreis, hier, in diesem Raum. Und er weiß ganz genau, für welche Aufgabe du bestimmt bist. Ob es eine Aufgabe ist, die sichtbar ist, oder eine Aufgabe, die vielleicht in den Augen der Menschen nicht ganz besonders bedeutend ist, vielleicht würden wir sagen. Aber für den Herrn ist es gleich. Und der Herr will dich dort sehen, wo dich hinstellen will. Wir können mehrere aufreihen, die gerade in der Bibel erwähnt werden. So wie Gideon, er sagte, siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Was willst du mit mir anfangen? Herr, ich soll das Volk retten. Ich soll gehen als Richter. Und Gott erweist sich in seine Größe. Und wenn auch Gideon sich als eine Null sieht, so kann Gott Großes tun. Und wenn es, um sich zu bestätigen in seiner Macht, gebraucht er nicht 32.000 Leute, sondern 300. Und Gott selber kämpft. Und das ist das, was heute der Herr uns sagen will. Lasst uns gebrauchen als Werkzeug in der Hand Gottes. So wird Gott seinen Segen schenken. Von David haben wir gehört. Und wenn es solche unbedeutende Dienste sind, wie der Jüngling mit 2 Fische und 5 Brote, und wenn es ein Mädchen ist, das aus der Gefangenschaft geführt wird und das hindeutet auf den Gott, den Allmächtigen, damit der Name geheilt werden konnte, so ist es für Gott eine von großer Bedeutung, eine Aufgabe, die wir aus der Hand Gottes annehmen dürfen. Ich erinnerte mich an die Zeit, als wir uns gerade bekehrt haben. Es war 93 und 94, volles Eifers, um dem Herrn zu dienen. Wir suchten irgendwo die Gelegenheit und noch nicht ganz dabei oder noch nicht in der Gemeinde gewesen. Aber man hat schon etwas organisiert. Man hat versucht, Leute zusammenzurufen. Und damals in Rheinberg hatten wir auch Leute zusammen, damit wir die Botschaft ihnen weiterbringen können. Unerfahren. Die Schrift überhaupt nicht gekannt. Aber wir hatten Jesus Christus in unserem Herzen. Wir wussten ganz genau, unsere Aufgabe ist, hinauszugehen und den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Das, was wir haben, wollen wir den anderen geben. Und dann, unwissend, die Botschaft, wie wir konnten, haben wir das gelesen. Wie wir konnten, haben wir das weitergegeben. Heute sinne ich darüber nach und denke, der Herr hat einfach seinen Segen geschenkt. Von uns aus können wir sagen, wir waren ja bankrott, wir haben ja noch nichts gewusst. Wir sind die Unmündige, die gerade selber eins verstanden haben, dass wir Sünder sind und dass wir uns bekehren mussten. Das war das eins. Aber weiter diese Botschaft zu bringen, war für uns wahrscheinlich gar nicht vorstellbar. Aber in dieser Hinsicht haben wir umso mehr darum gebetet, Herr, du kennst unsere Schwachheit, du kannst uns wohl gebrauchen, da, wo du uns hinstellen willst. Wir beteten viel. Wir versammelten uns in den Räumen, beteten und dann gingen wir zum Volk. Wisst ihr, es gab Bekehrungen. Es gab Bekehrungen. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit und ich dachte, wie kann es? Wie kann es? Aber der Herr hat gerade gebraucht, die Schwachheiten, unsere Schwachheiten, damit der Name des Herrn freilich könnte werden. Heute sehe ich das als Wunder Gottes und nichts anderes. Was sind die Erwartungen Gottes für uns für sein Werk einzusetzen? Dass wir komplett unter die Abhängigkeit von Gott uns stellen. Das erwartet der Herr von uns. Dass wir uns komplett unter die Abhängigkeit Gottes stellen. Und jedes Mal, wenn ich die Aufgabe bekomme zu predigen oder irgendwelche Aufgabe, merke ich, wie schwach ich bin. Und ich denke, Herr, bin ich überhaupt dazu geeignet? Herr, willst du mich noch gebrauchen? Und ich denke, der Herr möchte uns, dass wir immer wieder unter diese Abhängigkeit Gottes uns stellen. Dass wir Gott unser Leben komplett anvertrauen. Dass wir unsere Schwachheit im Gebet zum Ausdruck bringen. Ich denke, das ist gerade das, was der Herr erwartet. Es nützt nichts, wenn wir jetzt von der Kanzel hier sprechen und sagen, ich bin schwach. Nun will ich wohl behaupten von mir, dass Gott jetzt stark ist, dass Gott ganz besonders am Werk ist. Nein, das will ich nicht. Aber wäre es nur das gewesen, das würde nur Formalität sein, das würde wahrscheinlich Heuchelei sein. Wenn der Mensch nicht in Kontakt mit Gott bleibt, wenn der Mensch nicht in der Verbindung mit Gott bleibt, so wird die Kraft nicht ausgehen von den Menschen. Da wird die Kraft nicht zur Sicht kommen. Es heißt, die Abhängigkeit muss sein, nicht nur äußerlich, sondern innerlich sollte diese Stimmung sein. Dass ich in Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Gemeinschaft mit dem Herrn pflege. Und das ist das Erste, dass wir im Gebet in unserer Abhängigkeit von Gott uns stellen. Ich dachte nur, als David, dass er so viele Feinde hat, ist uns bekannt. Aber irgendwo rechnet jeder Einzelne, wenn wir Feinde vor uns haben, es ist unangenehm. Wir als Christen sollten keine Feinde haben. Aber wir sehen, dass bei David gab es Feinde, vielleicht hat er sie auch nicht als Feinde so eingestuft, aber viel schlimmer war es seinerseits, das zu empfangen, wenn die Bedrohungen oder die Anschläge von den eigenen waren. Und als damals der Kampf mit den Amalekiter war oder die Amalekiter die Familien weggeführt haben und Davids Frau und Kinder, und als er zurückgekommen ist und sie die ganze Familie feststellen müssten, die Väter mussten feststellen, ihre Familien sind nicht da. Und so ein Druck entstand auf David. Was sollte jetzt David tun? Was war seine Reaktion? Wie handelte er es in dieser Hinsicht? Und wir lesen in 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn seinen. In dem Herrn, seinen Gott. Wo konnte er noch Zuflucht finden, wenn nicht zu dem Herrn? Und gerade in solchen Situationen, wo ihm keiner wahrscheinlich verstehen konnte, wusste er ganz genau, einer, der mich jetzt versteht. Und zu dem wende ich mich auch, nämlich dem Herrn. Nun der letzte Punkt. Wenn wir alles richtig machen wollen, dann sollten wir unsere Blicke ausrichten auf unserem Herrn Jesus Christus und von ihm lernen. In 2. Korinther 13, Vers 4. Denn wenn er auch aus Schwache gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. Wie wunderbar, dass Jesus Christus, wenn er auch als Schwacher angesehen wurde, von dem Volk ausgesehen. Er stieg nicht ab vom Kreuz. Er blieb fest. Er hat das aus Liebe zu dir und zu mir getan. Und er hat seine Macht erwiesen, indem er auferstanden ist. Wir haben einen Gott, der lebt. Lieber Bruder, liebe Schwester, ist das nicht ermutigend? Wir haben einen Gott, der lebt. Ein Gott, der uns versteht. Ein Gott, der uns zur Seite steht. Ein Gott, der uns stärkt. Ein Gott, der uns versteht in jeder Situation unseres Lebens. Und zu diesem Gott dürfen wir uns wenden. Möge der Herr allein dadurch verherrlicht werden. Und dich, lieber Bruder, liebe Schwester, gebrauchen als Werkzeug in seiner Hand. Und wenn du meinst, du bist dazu nicht imstande, eins oder das andere zu tun, vertraue es Gott an. Der Herr kann Großes tun. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Großer, mächtiger Gott, Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Menschen so lieb hast, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast auf diese sündbeladene Erde, um uns Menschen zu erlösen von der Sündesklaverei. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mein persönlicher Retter geworden bist. Herr, ich danke dir, dass du dich niedergelassen hast zu so einem schmutzigen Weg, dass du deine Hand ausgestreckt hast zu solchem Weg. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und wir freuen uns, dass du Gnade an uns erwiesen hast. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns auch gebrauchen möchtest in deinem Reich. Du möchtest uns gebrauchen, auch hier auf Erden, damit wir auch könnten hinausgehen, um den Menschen die Botschaft zu verkündigen. Herr, ich danke dir, dass du uns noch diese Gelegenheit schenkst. Herr, nun lass uns in deine Hand uns hingeben, als ein Gefäß, das wohlgefällig ist in deiner Hand. Dass du uns gebrauchen kannst und damit dein Name könnte dadurch verherrlicht werden. Herr, möchten wir doch jeder Stolz, jedes, was noch hindert, damit dein Werk getan wird, möchten wir doch zurückstecken. Herr, und du allein weise uns hin, wo es noch gibt. Herr, und das gibt ganz bestimmt, auch in meinem Leben. Ich bitte dich um Verzeihung, bitte um Vergebung. Herr, ich bitte dich, du allein kannst mich gebrauchen, als Werkzeug in deiner Hand. Herr, und ich danke dir, dass du auch Geschwister gebrauchst, auch hier, in diesem Kreis, auch obwohl einer der anderen beschränkt ist, aber du gebrauchst sie als Werkzeug in deiner Hand, damit dein Name könnte verherrlicht werden. Sei du gepriesen und gelobt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen.
Amen. Liebe Geschwister, wir haben heute wirklich einen reich gedeckten Tisch gehabt, ja? Haben viel gehört, viel wirklich, wir könnten darüber nachdenken, wie sieht es in meinem Leben aus? Und mein Wunsch ist zum Schluss, ich möchte zwei Verse lesen und dann noch ein paar Gedanken dann weitersagen. Das finden wir in Offenbarung, 3. Kapitel, 5. Vers und 21. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwinden habe und mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Interessant, das ist eine Bedingung, überwinden, Überwinder sein, das ist eine Bedingung, damit man in den Himmel kommt. Interessant, heute war das nicht von ungefähr, von Anfang der Vers, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich dachte, das ist gerade, und in die Mitte, schwach bin ich, Gott ist stark. Und in die Mitte, was muss ich? Ich muss kämpfen. Und wie schon Bruder Alexander, als er auch das Wort gesagt hat, dachte ich, das ist so, Kampf. Damit man stark soll sein, muss man kämpfen. Und die Bibel sagt ganz genau, du musst Überwinder sein, bei Bidditilam. Sonst kannst du nicht stark sein. Das müssen wir. Gott gibt uns alles, was wir, sag ich mal, brauchen in unserem Leben. Gott gibt. Aber wir müssen kämpfen. Und das ist so wichtig. Zum Beispiel, ich werde jetzt nicht viele Gedanken, aber einzig, damit man mit sich selbst zurechtkommt. Kann man so sagen? Ich muss kämpfen. Als ich heute so ein bisschen in Gedanken war mit diesem Thema, habe ich mich erinnert an meine Eltern. Und mein Vater, er war krank und hatte die Krankheit Parkinson, Zittern so, weißt du. Und später war er auch gelähmt, die letzten 3 Jahre lag er im Bett und meine Mutter hat ihn gepflegt. Und meine Mutter, die letzten 8 Jahre war sie ganz blind. Deswegen kenne ich ein bisschen, verstehe ich die Menschen mit Behinderung. Und interessant, dass ich möchte das den Wunsch auch euch heute geben, dass wir Überwinder sollen sein in unserem Leben, mit sich selbst, dass wir klarkommen. dass wir nicht murren, dass wir einfach sagen, Herr, wenn du das zugelassen hast, dann bin ich dir dankbar. Das ist eine Überwindung mit sich selbst. Weil wenn wir jeden Tag meckern und sagen, ja, warum und wie. Ich habe mir auch heute, als ich in Gedanken war, dachte ich, interessant. Unsere Eltern, hier ist es doch André und unsere Eltern, die waren nicht so in der Gemeinde, sage ich mal, so angesehen oder so, sage ich mal, einen großen Dienst getan. Haben die nicht. Aber die haben dem Herrn, die waren treu, die haben dem Herrn gedient. Und als alle nach Deutschland sind gezogen, sind sie geblieben. Und dann sagt die Mutter, wir bleiben hier, wir werden das Wort verkündigen dem Volk, einheimischen Volk, den Kirgisen. Das war nicht leicht. Ich war auch damals geblieben, da in Kirgisien. Meist fast ganze Gemeinde waren weg. Sag ich mal, da waren 5 oder wie viele Mitglieder, obwohl vorher waren da 170 oder 160. Und dann waren die wirklich mutlos und das war eine schwere Zeit, aber sie sind geblieben. Warum sage ich das? Und später, als meine Eltern jetzt, sage ich mal, das Ende des Lebens mussten so leiden, Vater 3 Jahre im Bett und der konnte sich kaum bewegen und ich sah, wie er sich gequält hat und dann dachte ich, warum lässt Gott das zu? Warum? Wenn er, Herr, dir gedient hat, wirklich sich hingegeben hat, warum lässt du das zu, dass er sich so quält? Und wisst ihr, wir finden die Antwort hier nicht auf dieser Erde. Aber was sagt die Bibel? Überwinder müsst ihr sein. Damit man, wenn wir nicht verstehen, was und warum, aber dass wir sagen, Herr, ich verstehe das nicht, aber ich will trotzdem dich verherrlichen, ich will trotzdem dankbar sein und ich will trotzdem dir dienen. Das ist Überwinden, heißt das Überwinden. Und ich einfach manche Sachen sah ich so, Vater liegt im Bett und Mutter muss ihn da pflegen, bedienen. Und viele Menschen kamen jeden Tag und musste noch was gekocht werden. Ja, und dann, Vater war so auch unruhig. Und jetzt geht die Mutter, alles gemacht, geht die bloß weg und ruft er wieder. Meine Mama, Rita. Und die kommt und sagt es schon sofort, sagt, ja, was willst du? Ich war doch schon, habe ich doch alles dir gegeben. Ja, irgendwie ein Schluck wollte da Tee oder was. Und dann sah ich wirklich, das ist nicht einfach, so bedienen oder sagen wir pflegen jemanden. Oder auch für jene, die im Bett liegen und sich quälen, auch schwer ist es. Und deswegen möchte ich einen Wunsch aussprechen zu jedem, zu uns allen. Diejenigen, die pflegen oder zu jenen, die sagen wir, Bedürfnisse haben, dass ihr doch überwindet in eurem Leben. Dass ihr innerlich sagt, Herr, ich möchte ein Überwinder sein. Ich möchte jetzt nicht irgendwie auf der Strecke bleiben. Und wie Bruder schon gesagt hat, wirklich diejenigen, die heute wir sehen, die schwach sind, die sind stark, weil die weitergehen. Die bleiben nicht auf der Strecke. Und möge Gott euch helfen. Und interessant, als Vater starb, kurz nach einem Monat, so 2 Monaten, bin ich noch mit der Mutter ins Krankenhaus gefahren, war sie schnell blind geworden. Das war schon früher, aber in der Zeit, in der Pflege, hat sie das nicht gemerkt. Das war wirklich so anstrengend. Und ein Ziel war, dass es dem Vater gut geht, dass das gepflegt, auch in die Gemeinde, die ganze Arbeit hat man nicht gemerkt, nicht geachtet auf sich selbst. Und als Vater tot war, und nach ein paar Monaten war sie blind. Und dann, wenn wir so manchmal saßen und gesprochen haben, war die Mutter so verzagt. Warum? Die war so, in Russland sagt man, Dekelne. Viel getan, viel. Und jetzt sitzt sie alleine, blind, alles schwarz. Und warum? Und ich dachte auch, warum? 8 Jahre muss die so sitzen. Einfach, ja, sie saß so oft und einfach, wenn jemand kam, dann hat sie mit ihm da gesprochen. Aber sie hat viel gebetet. Das war. Viel gebetet für einen, für den anderen, gebetet. Und ich denke, da hat sie gefunden, das, was Gott von sie wollte haben, sag ich mal so. Und heute, als ich da manche mit dem Rollstuhl da sah in der Stadt, und das hat mich gefreut. Jeder hat getan, was er kann. Einer haben gepredigt, der andere haben einfach mit dem Schild, mit dem Wort hin und her da gefahren und gezeigt. So, versöhnt euch mit Gott. Und deswegen möchte ich einen Mut zusprechen und sagen, tröstet euch in Gott und in dem Herrn und seid nicht verzagt. Diejenigen, die pflegen und diejenigen, sag ich mal, die mit behindert sind, mit verschiedenen Krankheiten. Und überwindet das innerlich. Überwindet, seid Sieger in dem Herrn. Und Herr kommt bald. Und das wissen wir. Wir leben in der letzten Zeit. Wir müssen jetzt nicht viel darüber reden, aber wir wissen alle, wir leben in der letzten Zeit. Und Herr kommt bald. Und da in dem Himmel wird es herrlich sein. Da wird keine Behinderung sein. Da wird alles wirklich совершенно, habe ich vergessen. Vollkommen, genau, das wollte ich. Keine Krankheit, niemand wird weinen, niemand wird, sag ich mal, klagen oder noch was. Alle werden sich freuen und dann wird das da wirklich alles vollkommen. Und darauf wollen wir warten und uns sehnen wirklich und freuen, dass wir Kinder Gottes sind. Danke dem Herrn unseren und danke allen, die heute gekommen sind und wirklich sich Mühe gemacht haben. Und möge Gott alle euch segnen. Amen. Da stehen wir auch auf und beten noch. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir dich haben, dass du uns gerufen hast, Herr, und dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Danke. Und dass wir heute wirklich die Möglichkeit haben, Menschen zu dir zu kommen. Und wir sind schon längere Zeit im Glauben und wir freuen uns, dass wir dich gefunden haben und dass wir wirklich erlöst sind und dass wir die Heilung von dir bekommen haben und dass wir im Himmel sein werden. Wenn du kommst, dann holst du uns ab. Herr, hilf uns auf dieser Erde Überwinder sein, dass wir Sieger sein können in der Sünde oder mit sich selbst zurecht zu kommen, Herr, hilf uns. Segne jeden persönlich, der hierher gekommen ist und dass jeder wirklich innerlich, wenn wir wieder in unseren Alltag kommen, dass wir nicht murren, dass wir zufrieden sind mit allem, was wir haben und dass wir immer dankbar sind und dass wir wirklich dich danken und verherrlichen und auf dich warten und dass jeder von uns alles tut, was er kann, dass er wirklich die Zeit auskauft. Beten können wir alle und dass wir beten und dein Wort weitergeben. Danke für die Zusammenkunft. Amen.
Wir wollen alle zusammen das Lied singen, 298. 298. Wir singen das mutig alle zusammen zum Schluss. 298.
Ich kann ja ohne steht bei Nacht und Tage dein Bild im Herzen mir, dass ich es hier